SRF 1.
Uhr, hier sind die Mittagsinformationen des Schweizer Radios. Rendezvous mit diesen Themen heute Mittag. Neue Spielregeln des Bundes. Wer künftig in der Schweiz eine lange Bahnlinie betreiben will, muss garantiert mehr Service bieten. Schlanke Banken, sie haben die temporär Angestellten entdeckt. Für die Banken eine praktische Sache, für die temporären ein Risiko. Blackbox Bundesverwaltung. Öffentliche Beschaffungen sollen künftig geheim bleiben. Wenn das so durchkomme, dann sei das Öffentlichkeitsgesetz tot, sagt der Datenschützer.
Dann ist es nahezu seines Gehaltes entleert, ja.
Und um 13 Uhr, was ist Deutsch? Die Suche einer Nation nach sich selbst. Auf 1000 Seiten. Erklärungen zum deutschen Nationalcharakter mit dem Buchautor Dieter Borchmeier um 1. Ein Rendezvous mit Simon Loy. Guten Mittag. Der Fernverkehr ist bei den Bahnen der lukrative Teil des Geschäfts. Hier kann man Geld verdienen. Deshalb wollen die BLS und die Südostbahn der SBB Konkurrenz machen und einen Teil des Geschäfts neu für sich beanspruchen. Eines wird jetzt klar, wer den Zuschlag vom Bund bekommt, muss neu den Reisenden mehr bieten, als nur von A nach B zu kommen. Inlandredaktorin Christine Wanner.
Auf langen Strecken soll es auch in Zukunft quer durch die Schweiz eine etwas bessere Qualität geben, mit Zugbegleitung, mit besserem Rollmaterial, mit besserem Handyempfang und auch mit einer Verpflegungsmöglichkeit.
Sagt Olivia Ebinger vom Bundesamt für Verkehr. Damit verknüpft das Bundesamt erstmals Qualitätskriterien mit der Fernverkehrskonzession. Bisher regelten die Konzessionen für diese Strecken, etwa wo die Intercity-Züge halten, wie oft sie verkehren und natürlich, wer sie betreibt. Wenn die Fernverkehrskonzessionen bis Ende Jahr erneuert werden, unterscheidet das Bundesamt BAV im Schweizer Bahnnetz zwischen Premium-Linien und den Basislinien. Im Premium-Netz, das sind die schnellen, querenden Verbindungen Ost-West und Nord-Süd, sagt Olivia Ebinger.
Deshalb haben wir auch klare Kriterien festgelegt, gemäß dem Raumkonzept Schweiz, welche Orte, die Metropolitanregionen, werden durch das Premiumnetz des Fernverkehrs verbunden, welche Orte, welche Zentren werden durch das Basisnetz verbunden und zwischen welchen Orten wird es Regionalverkehr geben.
Im Regionalverkehr können die Kantone mitreden. Klare, nachvollziehbare Kriterien dürften die Kantone begrüßen, denn so ließen sich auch die Folgen für den Regionalverkehr besser abschätzen. Das Bundesamt wird in den nächsten Wochen die Kantone anhören. Bei der BLS, die wie die SOB gerne ein Stück vom Fernverkehrskuchen möchte, kommen die neuen Ideen gut an. BLS-Chef Bernard Guélemont.
Die BLS begrüßt sicher, dass wir Klarheit kriegen, welche Arten von Linien jetzt berücksichtigt werden in diesen Fernverkehrsthemen. Und wir erachten das jetzt auch als eine Chance, dass man eben gute Konzepte auch schweizweit umsetzen kann.
Im letzten Jahrzehnt war der Fernverkehr in SBB-Händen. Diese möchte beim bisherigen System bleiben. Sprecher Christian Ginzig.
Selbstverständlich wird die SBB auf solche Qualitätsvorgaben entsprechend reagieren. Es ist in einem klaren Interesse der SBB, dass wir eine Fernverkehrskonzession erhalten und deswegen würden wir natürlich auch unser Konzessionsgesuch entsprechend ausrichten.
Dies auch wenn die Vorgaben ursprünglichen Plänen wie dem Abschaffen der Minibar widersprechen. Insofern darf man gespannt sein, wie das Ringen um die neuen Konzessionen im Fernverkehr weitergeht. Werden die Pläne des Bundesamtes umgesetzt, werden die Bahnreisenden den Vorteil haben, genauer zu wissen, wie sie auf welchen Zugstrecken bedient werden.
Christine Wanner hat berichtet. Nun hat Karin Britsch weitere Meldungen des Tages.
Die deutsche Kanzlerin Angela Merkel verliert ein halbes Jahr vor den Parlamentswahlen etwas an Beliebtheit. Dies gemäß einer Umfrage des ZDF. Martin Schulz von der SPD hat Merkel überholt. 49% der Befragten wünschen sich derzeit Schulz als Bundeskanzler. 38% sprachen sich für Merkel aus. Vor einem Monat lag Merkel noch vor Schulz. Merkels CDU bleibt aber in der Umfrage stärkste Partei mit 34%. Die SPD legt aber auch hier zu. Sie kommt auf 30%, 6 Prozentpunkte mehr als vor einem Monat. Die deutschen Behörden haben eine Spielzeugpuppe verboten, mit der sich Kinder unterhalten können. Die Puppe namens Kayla verfügt über ein Mikrofon und eine Internetverbindung. Theoretisch können Sprachdaten also weitergeleitet und gesammelt werden. Das heißt, die Besitzer könnten möglicherweise ausspioniert werden. Es handelt sich bei der Puppe um eine versteckte, sendefähige Anlage, hält die Bundesnetzagentur fest. Laut einem Bericht der Süddeutschen Zeitung müssen Besitzer von Kayla die Puppe vernichten. Hunderte Migranten haben am Morgen versucht, von Marokko aus in die spanische Exklave Ceuta zu gelangen. Nach Einschätzung der Polizei ist es bis zu 500 Menschen gelungen, die Grenzanlagen zu überwinden. Laut den Rettungskräften wurden dabei mehrere Flüchtlinge und es wurden auch Beamte verletzt. Migranten aus Afrika versuchen immer wieder, in die spanischen Exklaven Ceuta und Melilla an der marokkanischen Mittelmeerküste zu gelangen. Der österreichische Bundespräsident ist am Morgen in Basel eingetroffen, dies am zweiten Tag seiner Reise in die Schweiz. In Basel hat Alexander Van der Bellen den Pharmakonzern Roche besucht. Jetzt reist er mit seiner Delegation nach Zürich weiter. Dort steht ein Besuch der ETH auf dem Programm. Der Wolf ist in der Schweiz vor allem dort akzeptiert, wo er sich selten aufhält. Das heißt im Mittelland, im Jura, in den Bündner Alpen und im Tessin. Das zeigt eine Studie der Universität Zürich, bei der über 3300 Antworten ausgewertet wurden. Wer davon ausgeht, dass der Wolf für Mensch und Tier gefährlich ist, lehnt ihn ab. Und in Gebieten, wo viele Schafe und Ziegen gehalten werden, sinkt die Akzeptanz. Und ein Wolf ist vor einiger Zeit durchs Diemtigtal im Berner Oberland gestreift. Das zeigt die Analyse eines Rehs, das in der Gemeinde Diemtigen gerissen worden war. Das halten die Berner Behörden mit. Ob sich der Wolf noch immer in der Region aufhält, ist allerdings nicht klar. Die Wildtiere können große Distanzen zurücklegen. Der griechische Maler und Bildhauer Yannis Kounellis ist 80-jährig gestorben. Er gilt als einer der bedeutendsten griechischen Künstler. Kounellis war Mitbegründer der Arte Povera-Bewegung, übersetzt als arme Kunst. Dabei wurden meist räumliche Installationen geschaffen aus alltäglichen Materialien. An der Ski-WM in St. Moritz ist nach dem ersten Lauf der Männer im Riesenslalom kein Schweizer unter den besten 10. Justin Murissier fuhr als bester Schweizer auf den 12. Platz. Ganz vorne sind zwei Österreicher, Marcel Hirscher und Philipp Schörkhofer belegen nach dem ersten Lauf Rang 1 und 2. Noch der Blick aufs Wetter. Heute ist es wechselnd bewölkt und zeitweise regnet es. Die Schneefallgrenze liegt bei 900 bis 1300 Metern. Am Abend sinkt sie stellenweise auf 700 Meter. Morgen hat es zuerst noch Nebel und Wolkenfelder, dann wird es überall sonnig bei 8 Grad. Im Süden ist es heute teilweise, morgen meist sonnig bei 12 Grad.
Ja, und hier im Rendezvous bleiben wir noch kurz bei der Ski-WM in St. Moritz. Dort ist es offenbar zu einem Zwischenfall gekommen. Ein Flugzeug hat ein Seil touchiert, Bert Sprecher, in St. Moritz. Was genau ist passiert?
Riesiges Glück hier im Zielraum. Die Schweizer Flugstaffel der PC-7-Flugzeuge hat hier in der Mittagspause eine Show gezeigt. Atemberaubende Formationsflüge, aber dann sind sie offenbar zu tief über den Zielraum hinweg gedonnert und haben dabei die Seilbahnkamera, die über den Zielraum gespannt ist, wo man die Fahrer quasi aus der Luft verfolgt. Kann. Ein Seil touchiert, das ist gerissen, fiel nach unten auf die Strecke, hat dadurch auch den Sessellift blockiert, wo einige Fahrer darauf saßen und hat das wirklich blockiert. Der muss eine halbe Stunde stehen. Die Flugshow wurde sofort abgebrochen und zum Glück, so der Stand im Moment, kann man sagen, es wurde niemand verletzt. Weder der Pilot, der das Seil touchiert hat, noch das Seil, das hinunter stürzte auf die Piste und auch auf die Zuschauerplätze. Auch da gab es keine Verletzten und auch auf dem Sessellift alle wohl auf. Riesiges Glück bei diesem Zwischenfall, der sehr, sehr hätte ins Auge gehen können. FIS-Rennleiter Markus Waldner sprach von einer wirklichen Katastrophe, die hier haarscharf vorbeigeschrammt ist.
Bert Sprecher, was heißt das jetzt für den Riesensalon der Männer, für den zweiten Lauf?
Der wird nun ein bisschen später stattfinden. Ich habe es gesagt, einige Fahrer saßen auf dem Sessellift, wollten nach oben fahren, um die Besichtigung zu machen für den zweiten Lauf. Die mussten jetzt eine halbe Stunde quasi da in diesem Sessellift ausharren. Deshalb wird der Riesenslalom, der zweite Lauf, eine halbe Stunde später gestartet. Neue Startzeit 13.30 Uhr.
Live aus St. Moritz, Informationen von Bert Sprecher. Themenwechsel: Informatiker, Büroangestellte und Berater brauchen die Schweizer Banken. Aber immer häufiger stellen sie diese Mitarbeiter nicht mehr fest an, sondern nur noch als temporäre. So wirken die Banken schlanker, als sie sind, denn die Leute tauchen nicht mehr auf den Lohnlisten auf, sondern als Sachaufwand. Das ist praktisch für die Banken, aber riskant für die temporären, Wirtschaftsredaktor Andi Lüscher.
Die Credit Suisse weist in ihrem aktuellen Geschäftsbericht 47'000 Vollzeitstellen aus. Aber das sind bei weitem nicht alle Mitarbeiter, die bei der Bank ein- und ausgehen. Rechnet man zu den Festanstellungen die externen Mitarbeiter dazu, sind es 77'000 oder 40% mehr. Ein CS-Sprecher bestätigt diese Zahlen auf Anfrage. Ähnlich sehen die Relationen bei der UBS aus. Es handelt sich dabei nicht nur um externes Putz- und Catering-Personal, sondern auch um Mitarbeiter, die direkt oder indirekt mit dem Bankgeschäft zu tun haben. Zum Beispiel Informatiker, die eine Bankensoftware betreuen oder Berater, die die Bank bei strategischen Entscheiden unterstützen. Diese Externen betreuen meist Projekte und Mandate, die zeitlich befristet sind. Und da die Banken seit der Finanzkrise in einem großen Umbauprozess stecken, gibt es derzeit viele solche Projekte. So sind die UBS und die CS zum Beispiel immer noch daran, eigenständige Schweizer Banken aufzubauen. Dafür braucht es Wissen. Wissen, dass sich die Grossbanken lieber extern beschaffen, sagt Xavier Chauville, Chef des Stellenvermittlers Page Personal.
Das bedeutet, dass die Kompetenzen sind schon ein paar Monate oder ein paar Jahre gebraucht. Und jetzt es ist klar, dass wir können Leute für nur ein paar Monate oder ein paar Jahre einstellen, weil wir wissen schon, dass in Zukunft diese Kompetenzen nicht mehr gebraucht werden.
Und so beobachtet der Stellenvermittler, dass Banken vermehrt nach temporärem Personal Ausschau halten. Etwas, das in den Boomzeiten vor der Finanzkrise noch keine Bank in den Sinn gekommen wäre.
Ja, es ist ein klarer Trend für uns. Wenn wir temporär Arbeit platziert haben am Anfang in 2005, haben wir nur Kunden in die Industriebereich und jetzt ist die Banken ein Drittel von unseren Kunden.
Und längst seien es nicht mehr nur Informatiker und Berater. Auch die Administration werde immer häufiger von temporär Angestellten erledigt. Diese wickeln Zahlungen der Bankkunden ab oder verarbeiten Börsenaufträge. Das sei eine neuere Entwicklung, stellt Xavier Chauville fest.
Die Großen benutzen mehr temporär als die Kleinen natürlich, weil sie haben die Struktur, um die Leute zu rekrutieren und zu integrieren.
Die Banken sagen, es sei für sie bei bestimmten Stellen so einfacher, geeignetes Personal zu finden. Denise Gervais vom Schweizerischen Bankpersonalverband hingegen vermutet eine andere Motivation dahinter. Die Banken könnten externes Personal einfacher abbauen.
Sie können ihre Bedürfnisse total anpassen, ohne irgendeine soziale Verantwortung wahrzunehmen.
Was sie meint, externe Stellen abbauen geht nicht nur schneller, sondern es braucht auch keinen Sozialplan. Denn diese Mitarbeiter haben ja keinen Arbeitsvertrag mit der Bank. Gervais kommt darum zum Schluss.
Ein befristeter Vertrag ist eine Unsicherheit für die Zukunft.
Die Credit Suisse hat diese Woche gezeigt, dass die Sorgen der Personalvertreterin nicht unbegründet sind. Die Grossbank gab nämlich bekannt, dass sie im letzten Jahr 7'200 Vollzeitstellen abgebaut hat. 6'200 davon waren externe Mitarbeiter.
12.43 Uhr. Rendezvous mit diesen Themen bis 13 Uhr. Der Robin Hood der Hepatitis C-Patienten hat einen Namen. Fix-Hep-C. Wie diese australische Firma lebensrettende Medikamente parallel in die Schweiz importiert und damit die Pharmabranche ärgert.
Nein, das kann es definitiv nicht sein.
Die Kontroverse bei uns. Und dieser Filz gibt ganz schön warm. Clanwirtschaft ohne Ende in Südkorea. Doch zuerst Blackbox Bundesverwaltung. Was machen die Behörden mit unseren Steuergeldern? Was beschaffen sie, bei wem kaufen sie ein und geht dabei alles mit rechten Dingen zu und her? Wer das wissen wollte, konnte das auch wissen und die Unterlagen zu solch öffentlichen Beschaffungen einsehen und sich dabei auf das Öffentlichkeitsgesetz berufen. Doch jetzt soll mit dieser Transparenz Schluss sein. Der Bundesrat will Unterlagen zu öffentlichen Beschaffungen künftig geheim halten. Das hat er diese Woche sehr verklausuliert mitgeteilt. Adrian Lopsiger ist eidgenössischer Datenschützer und kritisiert diesen Schritt. Ich fragte ihn, der Bundesrat will diese Transparenz nun aufgeben. Warum eigentlich?
Für mich ist es schwer nachvollziehbar, dieser Entscheid. Ich habe mich auch schon vorher dagegen gewandt, aber die Motive, da müssen Sie den Bundesrat fragen.
Der Bundesrat, der sagt ja unter anderem, mit der neuen Geheimnistuerei sollten Anbieter ihre Berufs- und Fabrikationsgeheimnisse wahren können. Für Sie ist das kein Argument?
Nun, das Öffentlichkeitsgesetz schützt die Berufs- und Geschäftsgeheimnisse genauso wie Preiskalkulationen. Die Praxis des Bundesgerichtes dazu ist glasklar und gefestigt. Was freilich nicht geschützt wird von der Rechtsprechung, ist, wenn sich die Verwaltung ohne hinreichende Begründung auf angebliche Geheimnisse beruft. Aber wenn die Geheimnisse begründet werden können, sind die vom Öffentlichkeitsgesetz vollumfänglich geschützt. Also da ist überhaupt kein Revisionsbedarf.
Also ein schwaches Argument letztlich der Bundesverwaltung?
Von mir aus gesehen, ja.
Was bleibt eigentlich noch von diesem Öffentlichkeitsgesetz, wenn diese Idee des Bundesrates jetzt im Parlament so durchkommt?
Nun, die mit dem Steuergeld getätigten Beschaffungen sind natürlich im Fokus von uns allen. Das ist ein großes öffentliches Interesse. Der Korruptionsskandal im SECO wurde entdeckt, weil ein Medienhaus Zugang zu Beschaffungsdaten verlangte. Natürlich, wenn die Dokumente für die Beschaffungen wegfallen, bleiben vielleicht noch andere. Aber für die Daten zur Herleitung von Wetterdaten oder Landestopographie ist das öffentliche Interesse sicher nicht gleich groß wie für die sensiblen Beschaffungen.
Also das heißt, das Öffentlichkeitsgesetz ist eigentlich tot damit?
Ja, das ist, ich würde sagen, wenn das Beschaffungsrecht wegfällt, dann ist natürlich eine wirklich zentrale Kernmaterie aus dem Öffentlichkeitsgesetz herausgerissen und dann ist es nahezu seines Gehaltes entleert, ja.
Das Öffentlichkeitsgesetz wurde ja erst 2006 eingeführt. Ist es jetzt das erste Mal, dass es dermaßen unter Druck gerät?
Nun, es ist so, dass sich vielleicht nicht alle Bereiche der Verwaltung gleich leicht tun mit diesem Kulturwandel. Ich denke, der Kulturwandel ist weit fortgeschritten und da gibt es halt ab und zu wieder gewisse Rückschritte. Und ich glaube, da hat es schon verschiedene Versuche gegeben. Zunächst hat man versucht, in gewissen Bereichen der Verwaltung möglichst hohe Gebühren zu verlangen, die dann eher abschreckend waren. Dem hat dann das Bundesverwaltungsgericht und das Bundesgericht einen Riegel gesetzt. Und hier ist man jetzt mit diesem Schritt, das ganze Beschaffungswesen auszunehmen, noch einen Schritt weiter gegangen. Aber wie gesagt, die Regierung hat natürlich das Recht, die ihr richtig scheinenden Vorschläge zu machen. Entscheiden wird der Gesetzgeber.
Adrian Lopsiger ist eidgenössischer Datenschützer. Ja, der Fall ist kompliziert, aber gerade deshalb hochspannend. Eine Schweizer Krankenkasse geht auf Konfrontation mit einem amerikanischen Pharmakonzern. Denn die Krankenkasse zahlt einem Kunden neu das Geld für ein Hepatitis-C-Medikament, das dieser aus Indien in die Schweiz bestellt. Denn dort ist das Medikament im Vergleich spottbillig. Es kostet um die 1'000 Franken. Hier bei uns verlangt das amerikanische Unternehmen dafür um die 50'000 Franken. Möglich macht diesen Parallelimport ein Buyers Club in Australien, also eine Art Unternehmen, das für kranke Menschen das Medikament günstig aus Indien organisiert. Thomas Zubebühler über den Klassenkampf im Medikamentengeschäft.
James Freeman ist nicht ganz überraschend, nicht gut zu sprechen auf Pharmafirmen. Der Arzt und Gründer des australischen Buyers Clubs, der dem Schweizer Patienten das Hepatitis C-Medikament organisiert hat, sagt:
There is a huge degree of injustice, I think, around medication pricing. We've seen over the course of my career pharmaceutical companies becoming more and more greedy.
Es gebe große Ungerechtigkeit bei den Medikamentenpreisen. Die Pharmafirmen seien über die letzten Jahre deutlich gieriger geworden. Das führe dazu, dass man zwar wisse, wie man Krankheiten wie eben Hepatitis C heilen könne, trotzdem würden nicht alle Kranken geheilt, weil die Medikamente für viele zu teuer seien. Und genau hier kommt Freeman's Buyers Club ins Spiel. Er organisiert für bereits gut 2'000 Patientinnen und Patienten weltweit ihre Medikamente aus Indien. Und das geht so:
A Swiss patient will have a Swiss script, so they will have talked to a Swiss doctor who will have made that assessment and converted their assessment into the piece of paper which says this patient needs this medication.
Der Schweizer Patient geht zu seinem Arzt, der ihm ein Rezept ausstellt. Anstatt mit diesem Rezept in die Apotheke um die Ecke zu gehen, sendet der Patient sein Rezept via E-Mail an James Freeman und an einen indischen Doktor. Diese machen daraus ein indisches Rezept, senden dem Schweizer Patienten eine indische Rechnung und leiten das Rezept an eine indische Firma weiter. Diese wiederum versendet dann das Medikament per Kurier in die Schweiz. Doch wie sicher ist das?
There is always a risk, I guess, that somebody makes a medication substitution.
Es gäbe immer ein Risiko, dass es zu einer Verwechslung kommen könne. Aber wer zum Beispiel in der Schweiz Zweifel hege, der könne ihm eine Tablette nach Australien senden. Er untersuche diese dann im Labor.
Just to reassure them that what they have in their hands is exactly what they expected to have.
So könne er die Patientinnen und Patienten beruhigen. Freeman's Buyers Club verlangt für diesen Dienst $400. Das Medikament selber kostet in Indien $1,000, der Vertrieb $100. Der Gewinn decke in etwa die Kosten seiner Organisation, sagt Freeman. Möglich ist das, was er macht, weil die Patente der teuren Medikamente nicht in allen Ländern geschützt sind oder weil die Pharmafirmen ihre Medikamente in armen Ländern, wie eben in Indien, teilweise viel günstiger verkaufen, sei es aus politischen oder moralischen Gründen. Anders als Private dürfen Unternehmen Medikamente eigentlich nicht parallel importieren. Doch was James Freeman macht, ist trotzdem legal, denn sein Buyers Club besitzt die Medikamente gar nie, sondern organisiert nur die Administration. Den Import vollzieht also der Patient, also alles legal. Das tönt jetzt alles sehr nach Robin Hood, aber ist das eine gute Lösung?
What would the perfect system be? I don't know. And that's just being honest.
Freeman nimmt sich aus der Schusslinie. Er sagt, er wolle mit seinem Buyers Club dazu beitragen, den Druck auf die Pharmafirmen hochzuhalten, so dass sie die Preise über kurz oder lang senken müssten.
Buyers Clubs wie jener von James Freeman helfen also auch Schweizerinnen und Schweizern, günstige Medikamente aus Indien zu importieren. Was den Pharmafirmen hier sauer aufstoßen dürfte. Deshalb die Frage an Sarah Kerch, Kommunikationsverantwortliche vom Branchenverband Interpharma. Was halten Sie von solchen Buyers Clubs?
Es kann ja nicht sein, dass Patientinnen und Patienten in der Schweiz dringend benötigte Medikamente vorenthalten werden und sie sich im Internet über andere Kanäle zu helfen versuchen. Wir fordern eigentlich schon lange eine nationale Strategie, und zwar unter Führung des BAG, die eben sicherstellen soll, dass Patientinnen und Patienten in der Schweiz, die diese Medikamente dringend brauchen, Zugang erhalten zu diesen Medikamenten, und zwar zu günstigen Konditionen.
Und das müssten dann alle Hepatitis C-Patienten sein oder nur diejenigen, die bereits beinahe tödlich erkrankt sind?
Wir sind klar der Meinung, dass es möglich sein muss in der Schweiz, wie es andere Länder eben auch geschafft haben, eine nationale Strategie zu entwickeln, die dafür sorgt, dass Hepatitis C bis 2025 oder 2030 eliminiert werden kann. Wir fordern das eigentlich schon seit Jahren, wie übrigens Fachärzte auch und natürlich auch Patientenorganisationen. Es besteht wirklich dringender Handlungsbedarf.
Das Problem ist ja aber, dass man für solche Medikamente eben in der Schweiz bis zu 50.000 Franken bezahlen muss. Die sind unglaublich teuer. Da sind Sie ja mitverantwortlich.
Sie müssen eines sehen, bei diesen Therapien handelt es sich wirklich um einen medizinischen Durchbruch. Einen solchen gibt es vielleicht alle 20 Jahre einmal. 9 von 10 Patienten können heute innerhalb von 3 Monaten dank dieser Medikamente geheilt werden und das eigentlich praktisch ohne Nebenwirkungen. Das war bisher nicht der Fall. Bisher gab es lange Therapien und immer wieder Therapien für die betroffenen Patienten, schwere Nebenwirkungen. Die Patienten konnten dann normalerweise nicht mehr arbeiten, eben wegen dieser Nebenwirkungen. Und diese Kosten über Jahre mit schweren Folgeerkrankungen wie Leberschäden bis hin zu Transplantationen von Lebern, wenn man das alles in Betracht zieht, muss man sagen, die neuen Therapien, die eben in 9 von 10 Fällen Heilung bringen, sind kosteneffizient und wurden von den Behörden weltweit auch so eingestuft.
Nun sagt eine erste Krankenkasse, wir machen da nicht mehr mit, wir importieren quasi dieses Medikament parallel. Was sagen Sie dazu?
Nein, das kann es definitiv nicht sein. Diese Medikamente werden in Indien für die indischen Patienten zu günstigeren Konditionen zur Verfügung gestellt, weil natürlich die Lebenssituation, das Gesundheitswesen in Indien überhaupt nicht vergleichbar ist mit jenem in der Schweiz.
Also weil wir halt das Glück haben, reich zu sein, müssen wir dann auch das Zigfache bezahlen für das gleiche Medikament?
Ich glaube, es ist bei allen Gütern so, dass diese nicht denselben Preis haben rund um den Globus, sondern dass man differenzierte Preise hat. Überdies sind die Medikamentenpreise in der Schweiz nicht frei, sie werden staatlich festgelegt und schlussendlich ist es das Bundesamt für Gesundheit, das über den Preis entscheidet.
Aber es kommt jetzt wirklich etwas in Bewegung dank dieser Krankenkasse, das kann man schon so bewerten.
Ich finde das eigentlich echt den falschen Weg. Wir machen seit Jahren Druck für eine Strategie und ich kann das echt nicht nachvollziehen. Die Krankenversicherer würden besser den Druck auf das BAG auch erhöhen, damit wir hier möglichst rasch alle Akteure an einen Tisch bringen.
Die Argumente von Sarah Kech vom Branchenverband Interpharma im Rendezvous am Mittag. Um 4:01. Die Präsidentin von Südkorea ist seit Monaten unter Druck. Jetzt eskaliert die Regierungskrise. Heute wurde der amtierende Chef der Samsung-Gruppe verhaftet. Lee Jae-yong soll in die Korruptionsaffäre um die Präsidentin verwickelt sein. Die weit verzweigten Konglomerate wie Samsung, Hyundai oder auch LG sind in Korea als Jaebol bekannt, was auf Deutsch «wohlhabender Clan» bedeutet. Die Gründerfamilien sitzen noch immer fest im Sattel und bestimmen so das Schicksal des Landes mit. SRF-Ostasien-Korrespondent Martin Aldrovandi.
Verhaftet Lee Jae-yong, verhaftet Lee Jae-yong, riefen die Demonstranten während Wochen auf dem Gwanghwamun Boulevard im Stadtzentrum von Seoul. Lee Jae-yong ist Sohn des Samsung-Patriarchen und de facto Chef des Konzerns. Ihm wird unter anderem Bestechung vorgeworfen. Lee soll in die Korruptionsaffäre um Südkoreas Präsidentin Park Geun-hye verwickelt sein. Seit Wochen schon demonstrieren aufgebrachte Koreaner gegen Präsidentin Park. Die Proteste gelten aber auch den mächtigen Jaebol, Konzernen also wie Samsung, die in Korea für weit mehr als nur Smartphones und Kühlschränke stehen. Von Immobilien über Lebensversicherungen bis zu Kreditkarten. Konzerne wie Samsung, Hyundai und LG sind in allen möglichen Branchen vertreten. Die Koreaner hätten ein gespaltenes Verhältnis zu den Jaebol, den Familienkonzernen, sagt Professor Kim U-chan, der Business School an der Korea University. Denn die Jaebol haben Koreas Exportwirtschaft mit aufgebaut.
Korea war ein sehr armes Land.
Korea war ein sehr armes Land. Das Wirtschaftswachstum begann erst Mitte der 60er Jahre. Die Regierung setzte deshalb auf ein paar wenige ausgewählte Unternehmen, die das Land nach vorne bringen sollten. Ressourcen wie Kapital und Arbeitskräfte gingen alle an diese Unternehmen. Innerhalb weniger Jahrzehnte schaffte es Korea vom Armenhaus zur drittgrößten Volkswirtschaft Ostasiens, nach China und Japan. Doch Professor Kim U-chan sieht auch Probleme des Wirtschaftsmodells, das sich so stark auf die Jaebol konzentriert. Sie besitzen eine sehr starke wirtschaftliche Macht. Es ist fast unmöglich, Geschäfte ohne die Jaebol zu machen. Wer Produkte einkaufen will, der kauft von den Jaebol. Und wer Güter verkaufen will, der verkauft an sie. Und die Gründerfamilien der Konzerne sind nach wie vor einflussreich und geben in den weit verzweigten Konglomeraten weiter den Ton an. Die Familien haben oft nur ganz wenig Anteile an den Unternehmen, manchmal gar nur 1%. Aber durch ein ausgeklügeltes System an gegenseitigen Beteiligungen der verschiedenen Tochterfirmen behalten sie die Kontrolle. Zum Beispiel über pyramidenähnliche Strukturen oder Kreuzbeteiligungen. Firma A besitzt Anteile an Firma B an Firma C und diese wiederum an Firma A. Die Jaebol unterhalten zudem enge Beziehungen zur Politik. Im jüngsten Skandal soll Samsung Geld an Stiftungen von Präsidentin Park Geun-hyes langjähriger Freundin gespendet haben. Im Gegenzug, so der Vorwurf, habe der Samsung-Vizechef grünes Licht für die Fusion zweier Tochterunternehmen erhalten. Immer wieder konnten wegen Korruption verurteilte Jaebol-Chefs mit Milde rechnen.
Das Argument, ihre Unternehmen seien zu wichtig, eine Inhaftierung könnte der Wirtschaft des Landes schaden. Politisch haben wir seit 1987 eine Demokratie, als wir die koreanische Verfassung geändert haben. Wirtschaftlich gesehen sind wir aber noch nicht so weit. Südkoreas Demokratie ist beschmutzt, beschmutzt vom Geld der Chaebol. Zurück im Stadtzentrum. Demonstriert auch vor Samsung, vor den Samsung-Gebäuden, tönt es aus den Lautsprechern. Die Demonstranten halten Kerzen in den Händen, harren aus auf dem verschneiten Boulevard. Auch mehrere Wochen nach Beginn der Proteste strömen jeden Samstag Tausende hierher und fordern ein Ende. Ein Ende der Verflechtung zwischen Regierung und Wirtschaft.
13 Uhr gleich behandeln wir hier eine ganz grundsätzliche Frage. Was ist Deutsch? 1000 Seiten braucht Dieter Borchmeier, um die zu beantworten. Wir klären die Frage in 25 Minuten im Tagesgespräch nach den Schlagzeilen dieses Mittags mit Karin Britsch.
An der Ski-WM in St. Moritz hat ein Flugzeug ein Seil über dem Zielraum touchiert, das Seil riss. Eine Fernsehkamera, die daran befestigt war, krachte zu Boden. Verletzt wurde niemand. Das Flugzeug war Teil einer Show der Schweizer Flugstaffel PC-7. Die deutschen Behörden haben eine sprechende Puppe verboten, die mit einem Mikrofon und einer Internetverbindung ausgestattet ist. Damit könnten theoretisch Sprachdaten weitergeleitet und gesammelt werden. Das heißt, die Besitzer könnten möglicherweise ausspioniert werden. Ein Gericht in Spanien hat die Schwester von König Felipe, Infantin Cristina, freigesprochen. Es ging um mögliche Beihilfe zum Steuerbetrug. Ihr Ehemann ist hingegen schuldig gesprochen worden, wie spanische Medien melden.
Eine Sendung von SRF 1. Mehr Informationen und Podcasts auf srf1.ch.